HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Frei werdende Ministerien sollen bis zur vorgezogenen Wahl im Herbst von Experten und Spitzenbeamten besetzt werden, sagte der Bundeskanzler am Abend. Neue Kabinettsmitglieder müssen von ihm vorgeschlagen und dann von Bundespräsident van der Bellen formell ernannt werden. Es formiert sich aber Widerstand im Nationalrat, dem Parlament. Am Montag könnte es dort ein Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler geben. Wie eng wird es für Sebastian Kurz? Aus Wien berichtet Clemens Fehrenkotte.
Nach dem Bruch der bisherigen Koalition verfüge Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht mehr über eine parlamentarische Mehrheit. Mit dieser Feststellung legte Österreichs Ex-Bundespräsident Heinz Fischer am späten Montagabend in der ORF-Sendung ZIP2 das Augenmerk auf die drohende politische Instabilität des Landes.
Die Regierung schien eine sehr stabile Regierung zu sein. Und durch die Ereignisse der letzten Tage ist diese Stabilität in unglaublichem Ausmaß verloren gegangen. Denn, so wie es heute aussieht, stützt sich Bundeskanzler Kurz auf 62 der 183 Abgeordnete. Und 121 Abgeordnete sind nicht auf der Seite des Bundeskanzlers.
Hintergrund der Befürchtungen des ehemaligen Bundespräsidenten gegen Sebastian Kurz will die oppositionelle Liste jetzt auf einer Sondersitzung im Nationalrat einen Misstrauensantrag stellen. Diese Sitzung soll nach dem Wunsch der Volkspartei erst Anfang der nächsten Woche stattfinden, also nach den EU-Wahlen. Sollte Kurz diesen Misstrauensantrag nicht überstehen, müsste er zurücktreten. Die FPÖ-Spitze, die auf die Ankündigung der Entlassung von Innenminister Herbert Kickl mit dem bevorstehenden Auszug ihrer Minister aus dem Kabinett reagierte, habe sich noch nicht festgelegt, sagte der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer. Der bisherige Innenminister Kickl wurde indes deutlicher.
Das sagt einem ja der Hausverstand, dass es ja eigentlich irrsinnig ist, wenn man von jemandem Vertrauen verlangt in einer entsprechenden Abstimmung, wenn man gerade demjenigen, von dem man das haben will, das Vertrauen entzogen hat.
Für große Überraschung sorgte am Montagabend die Vorsitzende der oppositionellen Sozialdemokraten, Pamela Rendi-Wagner. Sie machte nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen klar, dass die SPÖ Kurz nicht unterstützen werde. Man habe kein Vertrauen mehr in Sebastian Kurz, der binnen zweier Jahre zwei Regierungen aufgelöst habe. Daher fordere sie, so die Parteichefin,
dass aus meiner Sicht und aus Sicht der Sozialdemokratie nur eine Übergangsregierung mit Experten für alle Regierungsämter, alle, auch der Bundeskanzler, für alle Regierungsämter eine gute, tragfähige Lösung ist, um wieder Ruhe und Stabilität einkehren zu lassen.
Mit der Entlassung von Innenminister Kickl und dem anschließenden Auszug der FPÖ-Minister aus dem Kabinett sieht sich Bundeskanzler Kurz inzwischen einem Szenario gegenüber, das ihn sein Amt kosten könnte. Sollte sich die FPÖ, die über das Verhalten des Kanzlers in den vergangenen Tagen stark verärgert ist, sich den Oppositionsparteien anschließen und Kurz geschlossen im Parlament das Misstrauen aussprechen, müsste der Bundeskanzler umgehend zurücktreten.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Anfang September soll in Österreich neu gewählt werden. Möglicherweise versucht die FPÖ vorher noch den Bundeskanzler mit einer neu zu schmiedenden Front aus der Opposition herauszustürzen. Ich habe heute Morgen darüber mit Michael Bonvalo gesprochen. Er ist freier Journalist in Österreich, hat ein Buch über die FPÖ geschrieben. Und ich habe ihn gefragt, wie hoch schätzen Sie die Chancen dafür ein, dass Kurz tatsächlich am Montag per Misstrauensvotum durch die FPÖ und die oppositionelle Liste jetzt aus dem Amt gedrängt wird?
Aktuell überschlagen sich die Ereignisse in Österreich natürlich und es ist tatsächlich eigentlich sehr unklar, da jetzt was ganz Konkretes dazu sagen. Ich würde sagen, das ist möglich. Es kann sein, dass das eine Retourkutsche der FPÖ wird in diesem Fall, aber tatsächlich sicher sagen kann man das auch nicht. Es ist derzeit ein bisschen Glaskugel schauen.
Wäre es denn überhaupt vorstellbar, dass die SPÖ, also die Sozialdemokraten in Österreich, gemeinsame Sache mit den Rechten von der FPÖ machen würden?
Naja, bei einem Misstrauensantrag, das ist ja prinzipiell mal nur ein Antrag im Parlament, da ist das prinzipiell vorstellbar, aber an sich geht die Zusammenarbeit der Sozialdemokratie in Teilbereichen mit der FPÖ weit darüber hinaus. Also es gab bis vor wenigen Tagen offiziell im Burgenland, einem der Bundesländer, und in der drittgrößten Stadt in Linz offizielle Koalitionen. Der rechte Flügel der Sozialdemokratie versucht da wohl weiter auf Zusammenarbeit partiell zu setzen. Also die Auflösung der Koalition im Burgenland ist zwar offiziell verkündet worden, aber der Wahltermin, der jetzt angesetzt worden ist, ist nur wenige Monate vor den nächsten regulären Wahlen im Burgenland.
Sie sind ein Mann, der sich intensiv beschäftigt hat mit der FPÖ. Die Partei tritt ja jetzt gerade sehr selbstbewusst auf, wirft der ÖVP wiederum Machtbesoffenheit vor. Kann der künftige Vorsitzende Norbert Hofer, kann die FPÖ mit diesem Auftreten, mit dieser Strategie durchkommen, bei den Wählern Punkte sammeln?
Ja, wahrscheinlich ist es etwas schwierig zu bewerten, welche der beiden Parteien mehr von der Macht besoffen ist. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein gegenseitiges Ping-Pong-Spiel. Tatsächlich ist Norbert Hofer eigentlich keine neue Figur. Norbert Hofer gilt als der Chefideologe der Partei, gilt als der Autor des Parteiprogramms. Das heißt, da wird sich jetzt nichts verändern. Gleichzeitig bin ich gar nicht so sicher, ob in der Gunst der eigenen Wähler und Wählerinnen dieses Strache-Video tatsächlich so viel kosten wird. Also was sehen wir? Wir sehen den Führer mit Wodka, Red Bull auf Ibiza, hässliche Dinge über Frauen sagend und überlegend, wie man den Staat unter die eigene Kontrolle bringt. Ich bin nicht so sicher, ob das jetzt viele FPÖ-Wähler und Wählerinnen wahnsinnig furchtbar finden. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass es jetzt einen Totalabsturz der FPÖ bei den nächsten Wahlen gibt.
Rechtspopulisten in Europa inszenieren sich ja als Partei des kleinen Mannes und stets gegen das korrupte System. Sie haben ja ein Buch geschrieben über die FPÖ, das heißt die FPÖ, die Partei der Reichen. Sie haben dort den Schluss gezogen, dass die FPÖ die Versprechen nicht einlöst. Was denken Sie jetzt angesichts der aktuellen Affäre? Sehen Sie sich bestätigt?
Ja, der Titel des Buches ist natürlich aktueller denn je, weil er natürlich ganz klar bestätigt ist. Man muss natürlich sagen, die Behauptungen von Strache, welche österreichischen Kapitaleigner ihn finanzieren würden, die sind natürlich unbestätigt und die genannten dementieren. Gleichzeitig ist natürlich auffällig, dass da teilweise Personen dabei sind, die seit Jahren bekannt sind durch eine Nähe zur FPÖ, und dass die FPÖ Politik macht im Sinne kleiner Kapitaleliten, das ist einerseits klar gedeckt durch ihre programmatischen Grundlagen, das kann man in ihren Programmen immer nachlesen, aber das ist natürlich auch klar gedeckt durch das, was sie in der Regierung machen, seitdem sie jetzt an der Macht sind. Allein Stichwort die Ausweitung des Regelarbeitstages auf 12 Stunden.
Sie haben vorhin gesagt, also die Kernwähler der FPÖ, die dürfte das Ganze nicht beeindrucken, aber oft profitieren solche Parteien ja doch auch von Wechselwählern, von Wählern, die mit konservativen Parteien unzufrieden sind. Glauben Sie, dass sich die FPÖ bei diesen Wählern entzaubert? Könnte?
Also wir haben ja in Österreich im Gegensatz zu Deutschland die FPÖ schon als eine relativ lang funktionierende Größe. Also die AfD ist ja doch ein relativ neues Phänomen. Das heißt, wir haben da in Österreich teilweise Menschen, die in zweiter Generation schon die FPÖ wählen. Das ist schon ein relativ stabiler Kern von je nachdem 15, 20, 25, 30%, also 30% ist so der Peak, der bis jetzt erreicht worden ist. Was ich aber tatsächlich vermute, ist, dass es eine bestimmte Menge von Wählern und Wählerinnen gibt, die jetzt überlaufen werden zur ÖVP. Also ich glaube, dass Kurz sich jetzt so als unumschränkter Führer des rechten Lagers in Österreich gut positionieren wird können. Und jetzt sehr kurzfristig für die EU-Wahlen vermute ich, dass relativ viele FPÖ-Wähler und Wählerinnen einfach zu Hause bleiben werden.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Rechte und rechtspopulistische Parteien haben ja auch in anderen europäischen Ländern Erfolge einfahren können bei den Wahlen. Wie dort die Ereignisse um die FPÖ aufgenommen werden, berichten unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus den Niederlanden, aus Italien und zunächst aus Frankreich.
Die Chefin des rechtsextremen Rassemblement National, Marine Le Pen, verurteilt das Verhalten von Österreichs Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Er habe einen schweren Fehler begangen und sei dafür direkt bestraft worden. Mit seinem Rücktritt als Vizekanzler und der Niederlegung seines Amtes als Parteichef der FPÖ, sagte Le Pen im Radiosender France Info. Negative Folgen für die Nationalisten der FPÖ bei der Europawahl fürchtet Le Pen nicht. Das Video könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Viertel der Österreicher gegen Immigration im eigenen Land sei. Was die geplante Zusammenarbeit im Europaparlament mit der FPÖ angeht, will Le Pen bei ihrem Kurs bleiben. Sie strebt eine gemeinsame Fraktion der Nationalisten an, unter anderem mit der FPÖ, der AfD, der italienischen Lega Nord von Innenminister Salvini und den ungarischen Rechtspopulisten der Fidesz-Partei von Viktor Orban. Sabine Wachs, Paris.
In Italien schweigt die Lega bislang konsequent zum Skandal bei ihrem österreichischen Bündnispartner. Auch von Parteichef Matteo Salvini, der sich in den sozialen Netzwerken für gewöhnlich zu allen aktuellen Themen äußert, gibt es bislang kein Wort zum unrühmlichen Abgang seines Politfreundes Strache. Dabei hat der Fall Strache für die Lega in Italien politisch große Bedeutung. Die FPÖ war und ist für Lega-Führer Salvini ein wichtiger Teil des rechten Netzwerkes in Europa, an dem er seit Monaten arbeitet. Ein Absturz der FPÖ bei der Wahl am Wochenende würde eine spürbare Schwächung bedeuten für die künftige Fraktion der Rechten im Europaparlament, in der die Lega den Ton angeben möchte. Stimmenverluste bei der Europawahl für die Lega in Italien aber dürfte der Fall Strache nicht bedeuten. Die Strategie Salvinis, eine Debatte über den Fall durch Totschweigen in Grenzen zu halten, ist bislang weitgehend aufgegangen. Jörg Seiselberg, Rom.
Das niederländische Forum für Demokratie ist laut Umfragen derzeit die stärkste politische Kraft im Land. Parteigründer Thierry Baudet, der den Ausstieg seines Landes aus der EU fordert, strotzt vor Selbstbewusstsein. Bei der Europawahl könnte seine erst vor 3 Jahren gegründete Partei an der konservativ-liberalen FIFD von Premier Mark Rutte vorbeiziehen. Dem Polterer und Provokateur Geert Wilders hat der stets als intellektueller Feingeist auftretende Baudet sowieso schon den Rang abgelaufen. Während der Altstar der niederländischen Rechten in Mailand den Schulterschluss mit den Populisten aus Frankreich, Österreich und Italien probte, hält sich der 36-jährige Baudet betont zurück. Zum FPÖ-Skandal muss sich der Historiker und Jurist nicht äußern. Wilders hingegen, der Heinz-Christian Strache gerne als seinen Freund bezeichnet, könnte das sehr wohl, ist aber abgetaucht, wie immer, wenn es heikel wird. Aus Den Haag, Ludger Katzmetz.
HR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Eine angebliche Investorin aus Russland bietet dem Chef der FPÖ Hilfe an im Wahlkampf. Dafür werden ihr wiederum Staatsaufträge in Aussicht gestellt. Das ist die Falle, die dem ehemaligen Chef der FPÖ und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gestellt wurde im Sommer 2017. Damals wurde dieses Video gedreht, das jetzt die Regierung in Österreich zusammenbrechen lässt. Das Ganze war inszeniert. Bislang weiß keiner von wem, aber das Szenario, das diesem ahnungslosen Politiker da aufgetischt wurde, scheint plausibel zu sein. Inwiefern sich reiche Leute aus Russland einmischen in die Politik in Europa und wie der Skandal in Moskau wahrgenommen wird, darüber berichtet Marta Wilczynski.
Ein allzu großes Medienecho löste der Fall Strache in Russland nicht aus. Wenn aber das russische Staatsfernsehen berichtete, so mit der klaren Einordnung, der Skandal wurde geschaffen, um die FPÖ, also eine Partei abseits des europapolitischen Mainstreams, zu diskreditieren. Selbst die Bestandteile des Skandals sind klassisch. Russisches Geld und ein russisches Mädchen. Die Zutaten, die den Wahlkampf der populärsten Partei nicht nur verseuchen, sondern vernichten können. Ebenso wie die Karriere eines der einflussreichsten Politiker Österreichs, eines Landes, das nicht durch Zufall heute einer der nächsten Freunde Russlands ist. Die Freundschaft zwischen der österreichischen FPÖ und Russland bzw. der Regierungspartei Einiges Russland besteht schon seit längerem. Seit Ende 2016 sogar in Form eines direkten Kooperationsabkommens. Dieses sieht unter anderem einen Erfahrungsaustausch vor in den Bereichen Gesetzgebung und Parteiaufbau. Aber auch andere rechte Parteien gehören zum engeren Freundeskreis des Kreml, darunter die italienische Lega Nord, der französische Front National und die deutsche AfD. Erst vergangenen Monat waren Vertreter der AfD zu Gast bei einem internationalen Wirtschaftsforum in Jalta auf der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim. Wladislav Belov ist Leiter des Zentrums für deutsche Studien am Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften. Er sagt, dass der Kreml selbstverständlich nicht jeden auf die Freundesliste setzt.
Ob das auch europakritisch ist oder dann Europa skeptisch oder dann Europa optimistisch, egal. Also für Russland ist wichtig, die Parteien, die Politiker, die Personen sind in einem verfassungsrechtlichen Feld, sehr wichtig. Und zweitens, was noch wichtiger ist, die Politiker sind russlandfreundlich.
Dass Moskau sich über diese Kontakte beispielsweise in den Europawahlkampf einmischen möchte, hält Belov für ein Klischee. Allerdings unterscheidet er auch deutlich zwischen Einmischung und Einflussnahme.
Einfluss macht Russland immer, also mit ihrem Beispiel, mit ihren Errungenschaften oder mit der auch sogar Unterstützung von irgendwelchen Diskussionsplätzen, Massmedien haben einen Einfluss und so weiter.
Und so sind Politiker der europäischen Rechten regelmäßig im russischen Staatsfernsehen zu sehen oder beim russischen Auslandssender RT. Eine Win-Win-Situation, wie es die Politologin Veronika Kraschennikova in einem Artikel beschreibt. Die rechten Parteien könnten durch ihre Kontakte zu Russland international auf sich aufmerksam machen und Russland könne dadurch der Welt zeigen, dass es nicht isoliert ist. Allerdings warnt die Politologin vor dieser Art der Zweckbeziehungen, denn den Rechten tue es nicht weh, ein paar russlandfreundliche Worte zu sagen, um die Unterstützung Moskaus zu erhalten. Russland aber laufe Gefahr, sich dadurch weiter zu isolieren, da es andere potenzielle Partner verprelle. Für Kraschennikova ist daher auch aus russischer Sicht das Erstarken der Rechten in Europa kein Grund zur Freude, sondern ein Grund zur Besorgnis.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Eine Falle und die Folgen. Die Regierungskrise in Österreich.
Die frei werdenden Posten will der Bundeskanzler jetzt mit hohen Beamten und Experten besetzen. Das Ganze bis zur Parlamentswahl im Herbst. Clemens Fehrenkotter ist unser Korrespondent in Wien. Ihn habe ich heute Morgen gefragt, wird Sebastian Kurz die Chance dazu überhaupt bekommen? Oder wird er vorher durch wen auch immer abgelöst?
Also natürlich gibt es jetzt das Szenario, dass er sich aus dieser ganzen Regierungskrise eine weitaus größere noch politische für ihn selber entwickeln könnte. Der Hintergrund ist der, nach den EU-Wahlen wird für den nächsten Montag im Nationalrat eine Sondersitzung anberaumt. Und zwar wird es unter anderem bei dieser Sitzung des Nationalrates darum gehen, dass ein Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz gestellt wird, und zwar von der Oppositionspartei Liste Jetzt, das ist eine Abspaltung der österreichischen Grünen. Und diesem Misstrauensantrag könnten sich durchaus dann andere Parteien anschließen, unter anderem vor allen Dingen, und dann wird es für Sebastian Kurz schwierig, unter anderem halt auch sein ehemaliger Koalitionspartner, die FPÖ, und auch die Sozialdemokraten in Form ihrer Parteivorsitzenden haben angekündigt, dass sie gleichermaßen verlangen, dass alle Regierungsposten für die Übergangszeit von sogenannten Experten besetzt wird. Also für Sebastian Kurz ist es durchaus eng.
Wie würde denn eine Regierung dann aussehen bis zum September? Tatsächlich nur von Experten besetzt, ohne einen Regierungschef?
Also gestern Abend war hier unter anderem im österreichischen Fernsehen der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer dort. Und der hat unter anderem auf diese Frage dann auch geantwortet, das sei alles komplett neues Territorium für Österreich. Das habe es in der Form noch nicht gegeben. Bei allen Regierungswechseln oder auch Sturz von Regierung blieben jeweils die Minister im Amt bis zu den Neuwahlen und dann erst wurden die Ämter übergeben. Jetzt das Szenario ist, falls es zu einem Misstrauensvotum kommt und bislang verfügen die Politiker der Volkspartei nur über 62 der insgesamt 183 Abgeordneten im Parlament, dann würde das bedeuten, dass A, falls Kurz das verlieren würde, zurücktreten müsste und B, müsste dann der Bundespräsident jemand Neues beauftragen mit der Regierungsbildung. Das dürfte dann nicht Kurz sein, sondern gegebenenfalls, das sieht die Verfassung hier vor, gegebenenfalls halt ausschließlich Experten.
Würde das in der Konsequenz bedeuten, dass tatsächlich die Sozialdemokraten im Parlament mit der FPÖ zusammenarbeiten? Gegen Kurz?
Also Vieles wird natürlich jetzt in den nächsten Tagen abhängen. Es werden intensivste Gespräche geführt, genau zu diesem Punkt aus der Frage, wollen tatsächlich alle Parteien und die Sozialdemokraten dieses Art von Szenario, dass also Österreich dann von einer Regierungs- und einer Staatskrise dann halt umwandeln würde. Wollen diese Parteien das tatsächlich machen? Allerdings ist es so, die SPÖ-Vorsitzende hat also dann relativ überraschend gestern Abend nach ihrem Gespräch mit dem Bundespräsidenten gesagt, also sie verlange wirklich, dass für die Übergangszeit, und wir sprechen hier fast von einem halben Jahr, dass da ausschließlich Experten dran seien.
Schauen wir auf die FPÖ. Wie steht die jetzt da unter dem neuen Vorsitzenden Norbert Hofer? Ist sie stark angeschlagen oder hat sie das Heft des Handelns jetzt wieder in die Hand genommen?
Also gestern war es wirklich ein sehr, sehr intensiver Tag mit Machtproben und die FPÖ hat ganz klar gesagt, dass sie auf Wahlkampfmodus ist, dass sie jetzt im Prinzip dem Bundeskanzler diese Art von Entlassung ihres ehemaligen Innenministers sehr, sehr übel nimmt und von daher sind fast die Handschuhe ausgezogen. Das ist eine Arbeitsteilung einmal zwischen dem designierten FPÖ-Vorsitzenden Hofer, der ein wenig verbindlicher auftritt, und halt auch Herbert Kickl, dem ehemaligen Innenminister, der also da nun wirklich bedeutet, dass er keinerlei Kompromisse mit Kurz machen würde. Und von daher ist das eine Konfrontation, die jetzt hier fast zum Teil von der österreichischen Presse als Rosenkrieg bezeichnet wird.
Ganz kurz und knapp, kurz vor Ende unseres Gesprächs, wie verändert sich das Meinungsbild in der Öffentlichkeit in Österreich?
Ist gegenwärtig noch nicht abzuschätzen, aber ich denke mal, dass die meisten Österreicher und Österreicherinnen das nicht schätzen.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.